Deutsch.
Österreichische Freundschaft.
Moin Moin und Servus, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Deutsch-Österreichische Freundschaft. Heute soll es gehen um einen der erfolgreichsten Exportartikel Made in Austria der letzten Jahre, also erfolgreich auf dem deutschen Markt, und zwar um die österreichische Popmusik. Dafür war ich zu Gast bei Stefan Redelsteiner, das ist der Mann, der Wanda entdeckt hat. Wer Wanda nicht kennt, Amore hieß das erste Album und Bologna war so der große, große Hit. Macht doch nebenbei vielleicht mal Spotify an oder YouTube, es werden da einige Bands und Künstler genannt, die ihr euch vielleicht mal anhören wollt. Wir gehen so ein bisschen in die Historie, also reden über den Austropop der ersten Welle. Georg Danzer wäre da so der herausragende Name. Natürlich über Falco, der in diesem Jahr 60 Jahre alt geworden wäre. Und in der Gegenwart sind dann Namen wie Kreisky oder Japanik wichtig. Und ganz aktuell sind dann natürlich Stefans Bands, also der Nino aus Wien vor allem und Wanda. Ein paar Worte werden wir dann auch verlieren über deren Hauptkonkurrenten und das sind Bilderbuch. Bevor es dann geht um die Popmusik, zunächst... Es ist schon wieder was passiert in Österreich und darüber rede ich jetzt mit Elias Nadmesnik. Hallo Elias.
Hallo.
Der Elias ist seit 1. April Lokalchef des Kuriers. Das ist eine der größten Tageszeitungen hier in Österreich. Aber heute reden wir nicht über Wiener Lokalpolitik, nicht über Kurzparkzonen, was mein Lieblingsthema ist. Parken in Wien, fürchterlich. Nein, wir reden natürlich über die Neuwahlen am 15. Oktober. Und seit es diesen Podcast gibt, stelle ich jedem Gast die Frage, wann kommen sie denn nun endlich? Jetzt sind die Neuwahlen also endlich da. Und der erste Dominostein war der Rücktritt von Reinhold Mitterlehner. Also zur Erinnerung, in Österreich regierte eine große Koalition, anders als in Deutschland, unter Führung der Sozialdemokraten. Die Konservativen, also die ÖVP, waren Juniorpartner und deren Chef. Reinhold Mitterlehner hat also am 10. Mai, man muss es so sagen, hingeschmissen in einem extrem denkwürdigen Statement, das man irgendwie auch als Mittelfinger verstehen konnte. Wie hast du das damals wahrgenommen, also wirklich in dem Stil, wie er diesen Rücktritt verkündet hat?
Ja, das war eine Abrechnung mit den eigenen Parteikollegen, mit den Medien, eigentlich viel weniger mit dem Koalitionspartner. Es ist auffällig gewesen, dass er den Koalitionspartner gar nicht erwähnt hat, sondern es ging wirklich gegen die eigene Partei und dann zum Schluss auch noch gegen die Medien, wo er sich unfair behandelt gefühlt hat.
Das muss ich nochmal ein bisschen erklären. Also er hat dezidiert angesprochen, einen Einspieler im ZIP 2, das ist so die, ja, eigentlich die wichtigste Polit-Nachrichtensendung im ORF. Armin Wolf, der bekannteste Politmoderator, hat einen Einspieler abgenommen mit so einem Bild von Django, die Totengräber kommen, richtig?
Die Totengräber warten schon?
Warten schon,
ja, das ist ein Film.
Genau, und sein Spitzname ist eben Django. Und das Pikante an der Sache ist allerdings, dass seine Tochter ein paar Monate vorher an Krebs gestorben ist. Und offensichtlich hat er das also so aufgefasst oder zumindest sich daran erinnert gefühlt, wie auch immer. Und hat es dann als stillos empfunden und hat das dezidiert angesprochen in diesem Statement. War das berechtigt, meinst du, die Kritik?
Aus seiner Sicht kann ich schon verstehen, aber man muss halt als Politiker auch einiges einstecken können. Und gerade im Vergleich zu Boulevardzeitungen in Österreich ist eigentlich die ZIP 2 immer sehr behutsam. Da ist ihnen einfach ein Fehler unterlaufen, den sie nicht gesehen haben, den alle nicht gesehen haben. Und erst im Nachhinein ist dann allen bewusst geworden, dass das eigentlich unpassend war.
Du hast den Boulevard angesprochen, der neue Liebling des Boulevard, Sebastian Kurz, 30 Jahre alt, Typ Tennisschnösel, würde ich mal so sagen, wenn man ihn sieht. Die neue Hoffnung und es war klar, es läuft auf ihn hinaus. Also er soll der neue ÖVP-Chef werden, er hat wohl seit Monaten da auch schon Bündnisse geschmiedet. Auch gegen ihn ging es dann sozusagen im Rücktrittsstatement von Reinhold Mitterlehner.
Ich bin kein Platzhalter, der auf Abruf, bis irgendjemand Zeitpunkt, Struktur oder Konditionen festlegt und dem die passen, hier irgendwo agiert.
Und dann hat der sich hingestellt zwei Tage später und hat nicht gesagt, ob er ÖVP-Chef wird, sondern hat erstmal gesagt, so, mit dieser Regierung, das sollten wir mal lieber nicht weitermachen.
Es will ja wie immer niemand schuld sein an Neuwahlen. Ich persönlich glaube nicht, dass es richtig wäre, diesen Dauerwahlkampf fortzusetzen. Ich persönlich glaube, dass vorgezogene Wahlen der richtige Weg wären, um in Österreich Veränderungen möglich zu machen.
Und dann hat er Forderungen gestellt an seine ÖVP. Und die gingen ungefähr so, wenn ihr wollt, dass ich Spitzenkandidat werde, dann händigt ihr mir bitte die Partei aus, im Prinzip.
Komplett. Ja, ein kluger Schachzug eigentlich von ihm, weil er genau gewusst hat, dass die Partei ja nur noch darauf gewartet hat, dass er endlich kommt. Das heißt, er war in einer sehr guten Druckposition und hat dort Forderungen aufgestellt, wo wir allesamt eigentlich mal mit den Ohren geschlackert haben. Das hat sich wirklich noch keiner getraut. Man muss dazu sagen, dass die ÖVP traditionell immer sehr zersplittert war und immer in Bünde und Interessensgruppen aufgeteilt war. Und in der Vergangenheit hat kein einziger ÖVP-Obmann freie Hand gehabt. Und genau das hat Kurzeit für sich eingefordert und hat dann zur Überraschung eigentlich aller, hat er das auch bekommen. Also da hat er sich wirklich einen Coup gelandet, ja.
Also um das nochmal zu illustrieren, das waren 7 Forderungen. Darunter, das muss man sich mal vorstellen, tatsächlich das Durchgriffsrecht auf die Bundesliste ist jetzt, kann man sagen, ist okay, aber Landesliste mit Vetorecht für ihn. Das heißt, wenn also die ÖVP in Oberösterreich jemanden aufstellt und Sebastian Kurz gefällt die Nase nicht, dann kann er sagen, nö, bitte runter von der Liste. Und das ist natürlich ein wahnsinniger Eingriff in eine Partei, die gerade in den Ländern ja so stark ist, oder?
Ja, das schon. Es haben einige Kommentatoren auch verglichen, dass das überhaupt ein neuer autoritärer Stil wird, der dann schon fast an Erdogan gemahnen könnte. Sie haben nur dabei vergessen, dass Kurz ja hier nicht die Regierung gemeint hat, sondern seine eigene Partei. Umgekehrt war es so, ich glaube, er war gewarnt durch einige Manöver, die in der Vergangenheit passiert sind. Zum Beispiel hat der niederösterreichische Landeschef, mittlerweile zurückgetretene Erwin Bröll, damals kurzerhand die Innenministerin ausgetauscht und hat Innenminister Sobotka dort ins Amt gesetzt, ohne Rücksicht auf den Parteichef damals Mitterlehner zu nehmen.
Und den Präsidentschaftswahlkampf,
Und den Präsidentschaftswahlkampf. Da hat Kurz schon die warnenden Signale gesehen und hat sich gedacht, dass er mal ziemlich hart und mit ziemlichen Forderungen reingeht. Ich glaube, in der Realität schaut es dann schon immer ein bisschen anders aus. Man darf nicht vergessen, Österreich wird alles dann immer einfacher gehandhabt, als es vorerst wirkt.
Das plakativste oder die plakativste Änderung natürlich der Name. Also die ÖVP wird antreten als Liste Sebastian Kurz, die neue Volkspartei. Was ist denn das jetzt? Ist das so ein Emmanuel Macron nur mit Parteiapparat dahinter? Oder was wird das werden?
Naja, es ist zumindest, wenn man von Macron ausgeht, wäre es eine Mogelpackung, weil Macron, der ist ja wirklich mit einer eigenen Liste angetreten. Kurz steht ja der komplette Parteiapparat zur Verfügung. Was Kurz aber, glaube ich, gesehen hat, ist, dass die Bevölkerung in vielen Teilen Europas, aber auch in den USA haben wir das gesehen, Politik und parteimüde ist. Und dass einzelne Personen, Persönlichkeiten viel stärker anscheinend motivieren, sein Kreuz dorthin zu machen bei einer Wahl. Und genau diesen Effekt will er ausnutzen. Auf diesen Effekt setzt ja auch ein wenig der SPÖ, den neuen Bundeskanzler Kern. Nämlich auch hier ist einer, der Quereinsteiger ist, der vorher nicht in der Partei wirklich tätig war, sondern von den ÖBB gekommen ist. Und es wird dieser Wahlkampf zum ersten Mal in Österreich ein richtiger Persönlichkeitswahlkampf werden.
Und das Lustige ist, derjenige, der dann am längsten dabei ist, ist der sich immer so als Anti-Elite geriert, nämlich Heinz-Christian Strache, also der Chef der Freiheitlichen, der FPÖ, der Rechtspopulisten, Haider-Nachfolger, um nochmal ganz klar zu machen, wer das ist. Ja, du sagst es, das erste Mal ein Personenwahlkampf wird es dann auch irgendwie untergriffig, wie man es ja im Präsidentschaftswahlkampf schon gespürt hat, wo es zwischen Van der Bellen und Norbert Hofer auch wirklich persönlich zur Sache ging in den Duellen.
Also es wird sicher ein sehr intensiver Wahlkampf. Ich glaube auch, dass es untergriffig wird. Im Vergleich zum Bundespräsidentschaftswahlkampf ist es aber so, dass hier 3 Leute rangeln. Das heißt, es wird spannend zu beobachten sein, wie Kern, Kurz und Strache miteinander umgehen. Und ich glaube, dass dort die Allianzen alle 2 Sekunden vielleicht auch wechseln können bei so einem Streitgespräch, weil ja alle 3 auf ungefähr einer gleichen Ebene stehen, was den Zuspruch betrifft. Das wird sehr spannend. Und die Gefahr, die da halt darunter auch besteht, ist, dass kleinere Parteien wie die Grünen oder die Neos da zerrieben werden und untergehen.
Ganz interessant im Moment die Diskussion bei der SPÖ, bei den Sozialdemokraten. Die Frage, wie halten wir es dann nun mit der FPÖ? Also traditionell nach der Doktrin des ehemaligen Bundeskanzlers Franitzky hieß es, mit denen wollen wir nicht koalieren, auf keinen Fall. Es gibt aber im Burgenland schon eine Koalition auf Länderebene und jetzt soll die Entscheidung anstehen, wollen wir mit denen koalieren oder wollen wir nicht? Glaubst du, das hat Potenzial, die Sozialdemokratie zu zerreißen oder zumindest Teile der Sozialdemokratie zu entfremden von ihrer Partei, wenn die auf einmal sagen, okay, wir koalieren doch, wenn es sein muss, mit Rechtspopulisten?
Lange Zeit war ein Teil der Identität der SPÖ, vor allem auch der Wiener SPÖ, die Abgrenzung zur FPÖ. Man hat mit dieser Abgrenzung aber eines bewirkt, nämlich man hat sich immer in Geiselhaft der ÖVP begeben, ganz bewusst eigentlich. Und in Zeiten von sehr schnell wechselnden Mehrheiten hat man hier sehr wenig Bewegungsspielraum. Und die ÖVP hat einen das auch immer stärker spüren lassen zuletzt. Wenn es jetzt eine Öffnung gegenüber dem Blauen gibt, dann wird das sicher dazu führen, dass es bei der SPÖ einige gibt, die damit leben können, weil sie weiter an der Macht bleiben wollen. Und es geht immer noch um politische Ämter, es geht um Posten, es geht um das Geld eigentlich erst am Ende des Monats dann auf deinem Konto liegt. Es wird aber sicher auch einige geben, die damit nicht mitgehen können. Und ich könnte mir vorstellen, dass es hier dann auch einen noch linkeren Ableger in Österreich in Zukunft geben könnte, mir wohl sicher nicht nach dieser Wahl, sondern das wäre wahrscheinlich erst bei der übernächsten Wahl zu sehen.
Du bist aus Wien, du kennst dich in der Wiener Lokalpolitik sehr gut aus. Da ja, kann man das ja sozusagen dann nochmal im Brennglas beobachten. Nämlich da hatten wir beim letzten Wiener Wahlkampf ja wirklich dieses zugespitzte Duell Michael Häupl, der SPÖ-Bürgermeister, regierende Bürgermeister, gegen Heinz-Christian Strache, damals der Spitzenkandidat der FPÖ. Und da hat die SPÖ ja genau daraus ihre Kraft gezogen, eben zu sagen, wir sind die Alternative zur FPÖ. Und damit haben sie einen klaren Lagerwahlkampf gehabt, den sie dann auch klar gewonnen haben. Die SPÖ hat also zwar kein gutes Ergebnis wirklich erzielt, aber sie haben die Macht behauptet, immerhin. Und darum geht es ja auch in den nächsten Wahlen. Also würde nicht Michael Häupl sagen zu Christian Kern, zum Bundeskanzler, hör mal Christian, am besten ist, du grenzt dich sehr, sehr scharf da ab.
Das wird er sagen, obwohl er zuletzt gesagt hat, wenn er, also nach der Nationalratswahl hat er angekündigt, dass er sich zurückziehen wird. Das heißt, was nach ihm passiert, wird auch die Wiener SPÖ sich sehr, sehr stark verändern, nehme ich an. Bei dem Wiener Wahlkampf, was interessant, ursprünglich die erste Strategie war, die FPÖ überhaupt komplett totzuschweigen und nicht eben groß zu machen und nicht in diese duelle Situation zu gehen, weil eine duelle Situation wünscht sich immer eigentlich der Schwächere, weil er sich am Stärkeren aufrichten kann. Ein Stärkerer, wie die SPÖ damals war, hätte dann den Strache damit größer gemacht, als er vielleicht ist. Dann ist allerdings die Flüchtlingsproblematik aufgetreten, kamen ganz viele Flüchtlinge nach Wien. Und da war klar, dass Strache eine sehr Anti-Flüchtlingspolitik betreiben wird. Und dann war auch klar für die SPÖ, dass sie hier einen Kontrapunkt setzen muss. Und das hat den Wahlkampf sehr beeinflusst. Ich weiß nicht, wie er ausgegangen wäre, wenn das Flüchtlingsthema nicht so stark in den Wahlkampf reingespielt hätte. Aber dass die SPÖ gewonnen hat, würde ich so nicht sagen, weil sie haben ja immerhin auch wieder Stimmen verloren. Und noch viele solche Siege können sie sich nicht mehr leisten.
Dann freuen wir uns aber so auf einen spannenden Wahlkampf. Wird bestimmt hier im Podcast des Öfteren nochmal Thema sein. Vielleicht auch mit dir. Würde mich freuen. Zum Abschluss, ich habe gesagt, ich rede gleich mit Stefan Redelsteiner. Bist du eher Wander- oder eher Bilderbuch-Fan?
Ich bin Fan von beiden. Ich finde, das ist keine Entweder-Oder-Frage. Man kann beide gut finden.
Ach komm, das ist jetzt aber wirklich...
Nein, wirklich. Ich finde Wander in ihrem Spektrum super gut. Ich finde, bei Bilderbuch ist die musikalische Tiefe noch ein bisschen breiter. Dafür kann man bei Wander nach 3 Bier besser mitgrölen.
Wunderbar, alles klar. Elias, vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Zufällig hat gerade jemand Wander angemacht. Und das machen wir lieber aus, bevor die GEMA ihre Hunde losschickt. Aber immerhin seid ihr jetzt eingestimmt auf die nette Plauderstunde mit Stefan Redelsteiner, dem Mann, der Wander entdeckt hat. Die letzte große Rockband, hat es der Musikexpress ausgedrückt. Es ist übrigens eine wirklich super Geschichte, wie genau Stefan Redelsteiner auf Wander gestoßen ist. Der Stefan ist wirklich sehr meinungsstark überhaupt. Es lohnt sich wirklich reinzuhören in unser Gespräch. Kennengelernt habe ich ihn im Sommer 2015. Da habe ich ein Porträt über ihn geschrieben für die Zeit. Das werde ich nochmal verlinken für die, die es interessiert. Die Band und er haben sich mittlerweile getrennt, was ich gar nicht wusste, bevor ich dann zu ihm gefahren bin. Aber er hatte seine Finger bei so vielen Sachen im Spiel und bei so vielen Künstlern, dass ich mich wundern würde, wenn er nicht schon wieder die nächsten großen Jungs oder Mädels, was auch immer, am Start hat. Also verbunden sind mit ihm natürlich neben Wander Nino aus Wien vor allen Dingen und jetzt aktuell Voodoo Jürgens, auch den mal anhören, sehr, sehr morbider Wiener Singer-Songwriter, wenn man so will. Der Stefan hat sich jetzt ein Headquarter gebaut, zusammen mit einem Geschäftspartner im 7. Wiener Bezirk. Das war mal ein Atelier und jetzt hat er sich da Büroräume reingebaut und ein Lager und ein Aufnahmestudio, der baut es gerade noch. Und von da aus will er halt alles machen, was so anfällt, Plattenfirma, Management, Booking und auch seinen Verlag, den er noch hat, in dem er übrigens Stefanie Sargnagel verlegt hat. Auch die solltet ihr euch unbedingt mal zu Gemüte führen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Die hat nicht nur Bücher geschrieben, sondern auch sehr, sehr lustige Reportagen für die Vice zum Beispiel. Auch da werde ich mal was verlinken. Die ist mittlerweile aber zu erfolgreich quasi geworden und ist zu einem großen Verlag gegangen. Stefan und ich saßen im Regieraum und rundherum, ja, hämmert und bohrt das noch von Zeit zu Zeit, weil es einfach noch eine Baustelle ist. Bitte Verzeihung dafür. Ich hoffe, es stört nicht allzu sehr. Jetzt bitte eintreten und viel Spaß bei dem Gespräch. Du hast mir mal erzählt, für dich waren eigentlich englische Bands so irgendwie State of the Art, ne? Du bist mit den Beatles aufgewachsen, dann Oasis-Fan geworden.
Ja, oder sagen wir generell halt zumindest nicht deutschsprachige oder nicht Bands aus dem deutschsprachigen Raum. Und das ist halt in erster Linie sind das dann englische oder in zweiter Linie amerikanische Bands halt.
Und dann auf einmal wirst du aber selber groß mit deutschsprachigen Künstlern.
Ja.
Wie ist das gekommen?
Naja, also ich glaube, ein Grund, wieso ich nie Fan war von dem, was im deutschsprachigen Raum popmusikalisch passiert ist, also gerade in meinen prägenden Jahren, 90er Jahre, Nuller Jahre, war jener Grund, dass viele der Bands oder der Acts versucht haben, also gerade auch im Indie-Alternative-Bereich, Englisch zu singen. Und das war eben als jemand, der so die große, weite Welt immer analysiert hat und gemerkt hat, Beatles, Oasis und so weiter, wie das gelaufen ist, da habe ich gedacht, diese drittklassigen, in Schule Englisch singenden Hobby-Bands, das ist einfach lächerlich. Also es hat mich nie gereizt, dann irgendwie eine schlechte Oasis-Kopie aus Wien-Floridsdorf zu managen. Selbst wenn die musikalisch gut wären, aber das hat einfach kein Potenzial. Und über mein Indie-Label Probleme Records bin ich ein bisschen reingestolpert, weil ich da auch über einen Freund, der das eigentlich machen wollte, dann so, ohne dass ich hatte nicht den großen Traum, damals ein Label zu gründen, sondern es ist einfach passiert, weil wir das quasi aus Langeweile oder aus jetzt nicht so naiven, wir wollen reich werden oder davon leben können, Gründen, haben wir das einfach gemacht, so nebenbei als Indie, Mini-Indie-Label. Und da war dann, dadurch war bei mir von vornherein eher dieser Pragmatismus da, okay, was für Bands könnte dieser Markt sozusagen, was jetzt ein bisschen zynisch zu sagen, was könnte der gebrauchen für Bands, die es gerade nicht gibt, und vor allem, welche Bands können künstlerisch wirklich etwas substanziell Interessantes machen, was interessant sein kann für die Leute, die hier wohnen in diesem Markt, weil mir klar war, dass wir jetzt nicht Platten in Japan verkaufen werden als Mini-Label aus Wien. Dann war das irgendwie logisch. Also mich hat immer gewundert, dass niemand anderer auf die Idee gekommen ist. Die anderen Indie-Labels haben halt, wie angesprochen, meiner Meinung nach eher so schale Kopien von englischen oder amerikanischen Vorbildern gesigned, und für mich war das logisch, ohne dass ich je in meinem Leben Austropop gehört hatte aktiv. Also ich meine, ich kannte die Lieder, aber ich habe jetzt keine Platten von Wolfgang Ambros oder so zu Hause gehabt. War mir trotzdem klar, dass das, was wirklich funktionieren könnte, halt sowas ist, was dann der Nino gemacht hat. Und dann war es natürlich ein Riesenglück, weil nur weil ich das richtig analysiert habe, heißt das ja nicht, dass ich dann das größte Talent, das es gibt, genau in dem Moment, wo ich mein Label gründe, dann bei mir anklopft. Also das war natürlich, also es war eine Mischung aus einer eventuell gar nicht so falsche Überlegung, mal in der Vorabanalyse haben, und dann halt unverschämt viel Glück haben, dass die richtigen Leute ständig im richtigen Moment was mit mir machen wollen. Das war ja bei Wanda auch so. Ich meine, man kann sich am Reißbrett immer eine super Band ausdenken, die imagemäßig total super ist, aber man muss ja die Typen dann auch erst finden, und das heißt, es war natürlich ein Riesenglück, dass ich auf die gestoßen bin
eigentlich. Ich wollte eigentlich später auf die Geschichte, wie du Wanda entdeckt hast, hinaus, aber die ist so super, dass ich die gerne nochmal in aller Breite hören möchte. Die Legende besagt, wenn ich das so sagen möchte, dass du auf dem Volksstimme-Fest, das ist hier so ein Fest der KPÖ, der Kommunistischen Partei Österreich, wo Musik, Spiel, Tanz, Kinder...
Ja, und linke Ideologen ihre Reden halten, und man sich so, Kinder können sich schminken lassen. Also es ist ein Volksfest mit ein bisschen einem linken Anstrich, wenn man das so nennen will. Und es gibt eine Tombola.
Hast du gewonnen?
Was nicht sehr kommunistisch irgendwie, naja, ich weiß nicht, vielleicht ist es sogar kommunistisch. Ja, eigentlich nicht, oder? Eigentlich ist es ja eigentlich ultrakapitalistisch.
Alle müssen gewinnen, ja.
Es ist echt ultrakapitalistisch, ja, dass man eine Tombola macht.
Ja. Jedenfalls hat der Nino aus Wien da gespielt,
ja,
und du hast einen über den Durst getrunken.
Ja, das ist ein Euphemismus, aber so circa, ja.
Dann hatte ich wer auf Wanda angesprochen?
Das war die damalige, das wird jetzt eh interessant durch die Entwicklung der letzten zwei Jahre, das war die damalige Gitarristin der Band Die Eternias. Und der Sänger der Band Die Eternias ist heute als Voodoo Jürgens bekannt. Also irgendwie, Doc Brown würde sagen, das ist eben so ein Knotenpunkt im Raum, Zeitkontinuum, irgendwie, das, diese Band, die Eternias irgendwie für mich. Also die Gitarristin von die Eternias, die jetzt bei Japanik spielt und die hat mir damals nach dem Volksstimmefest, waren wir im Stammlokal vom Nino aus Wien, auch im zweiten Bezirk, also Volksstimmefest ist im zweiten Bezirk und das Stammlokal auch. Also ich selber kann mich ja gar nicht mehr daran erinnern, also es wurde mir von anderen Leuten dann erzählt, dass sie neben mir gesessen sei und ich habe sie auch vorher noch nie getroffen, also ich habe nicht mal gewusst, dass ich diese Person kennengelernt hatte wochenlang, bis sie dann auf Facebook geschrieben hat, hey, ich habe dir doch von dieser Band Wanda erzählt, hat dir das nicht gefallen, hast du es dir nicht angeschaut auf YouTube? Und im ersten Moment habe ich gedacht, wer bist du? Und also ich natürlich wusste ich, wer sie ist, weil ich wusste, dass sie die Gitarristin von Eternias ist, aber ich wusste nicht, dass ich sie mit ihr geredet hatte darüber. Aber wie dem auch sei, ich habe mir dann halt, sie hat mir den Link nochmal geschickt, was ja lustig ist, weil ich hätte es ja nicht machen müssen, das hätte ja nicht so ein Bedürfnis sein müssen. Also so gesehen war das irgendwie Schicksal. Und dann habe ich es mir angehört und der Rest ist Geschichte halt irgendwie. Dann war mir ganz schnell klar, dass das relativ gute Musik ist. Was dann ging es nur noch darum, ob das auch, weil gute Musik, es gibt viele Bands, die gute Musik machen, aber dann ging es auch darum, passen die Typen zu der Musik? Ist das, also wenn man das ein Wanderlied hört, ohne die Typen zu kennen, könnte man ja auch denken, das ist jetzt aber dick aufgetragen. Wenn das jetzt so Buchhaltertypen sind mit Glatze und so weiter, dann wird das Ganze nicht funktionieren. Aber dann habe ich die Typen getroffen und das hat gematcht sozusagen und dann war mir klar, das sind Rockstars.
Du hast dann sozusagen die kontaktiert und bist dann zu denen im Proberaum.
Ja.
Was hat dich so überzeugt an Wanda?
Zwei, drei Lieder, also dann habe ich mir noch zwei Lieder schicken lassen, bevor ich sie getroffen habe. Diese Lieder waren natürlich alle mega. Also ich meine, das war Bologna, das Auseinandergehen des Fern, das war Easy Baby, also das sind einfach sehr gute Lieder, darüber braucht man gar nicht streiten. Und dann einfach, mir wurde die Tür zum Proberaum oder eigentlich Aufnahmestudio, Proberaum, wie auch immer, aufgemacht. Und es war der Gitarrist mit einer Flasche Whisky, ich weiß gar nicht mehr welche Marke, vielleicht Jack Daniels, mit einer riesen Alkfahne und ist quasi auf mir in meinen Armen zusammengebrochen. Und ich habe gedacht, wow, also ich wollte sie darauf abklopfen, ob sie so Rock'n'Roll sind, wie ihre Musik klingt. Und dann habe ich im ersten Moment schon gewusst, okay, abgehakt, die Band wird dem gerecht, worüber sie singen. Also es war einfach das Charisma, dann klar, ich meine, die Band ist sehr charismatisch. Und wenn man sozusagen als der Erste sozusagen, wie jemand, der einen neuen Kontinent entdeckt, dann ist es ja noch spannender. Also wenn man das dann, wenn es dann schon in den Medien aufbereitet ist, ist es ja was anderes. Aber wirklich so diese nukleare Charisma-Kernreaktion, wenn man so eine Band zum ersten Mal trifft und mit der sich unterhält, da war dann alles klar dann natürlich für mich dann.
Warum funktioniert Wanda eigentlich so gut in Deutschland? Hat das irgendwas damit zu tun, dass die so österreichischen Schmäh singen?
Kann sein, aber also wenn sie klug sind, bin ja nicht mehr Manager, also das, ich will ihnen auch keine Tipps für die Zukunft geben und ich glaube, sie sind klug, also ich glaube, ich muss es gar nicht jetzt sagen, wenn sie klug wären, sie sind klug, aber wenn sie das richtig verstanden haben, wer sie sind, dann werden sie natürlich nicht langfristig darauf herumreiten, auf den Wiener Schmäh, weil das ist natürlich eine Art von Hype-Fenster, eine Hype-Tür, die sich da aufgetan hat für ein, zwei Jahre, wo sie offen war oder vielleicht immer noch ist, aber sie ist schon wieder dabei zuzufallen, die Tür, habe ich das Gefühl. Und übrig bleiben werden die Bands, die über dieses doch recht oberflächliche, der dann lustigen Schmäh-Ding, die mehr zu bieten haben als das, die werden übrig bleiben. Wie gesagt, ich bin nicht mehr der Manager von Wanda, ich muss jetzt nicht sie verteidigen, aber ich gehe davon aus, dass die Band die Klasse und auch die Reflektiertheit hat, um das zu erkennen und um diese Gefahren halt zu umschiffen halt. Durch die Tür durchkommen konnte man wahrscheinlich nur mit dem Schmäh und das haben wir in dieser Phase 2014, 2015 natürlich auch brachial so ausgenutzt irgendwie. Aber wenn man durch die Tür durchgegangen ist, danach muss man sozusagen Plan B haben und ich glaube, Plan B wäre dann eben die Qualität der Musik. Und gekommen, um zu bleiben, werden Bands dann sein, wenn sie über den Initialschmäh mit der Qualität der Musik dann halt eine langfristige Karriere sich aufbauen, so wie die Beatles halt. Für die war die Beatlemania, diese verrückte Hysterie 1963 der Auslöser. Da sind sie halt zwei Jahre lang herumgeritten darauf und dann haben sie gemerkt, okay, das ist ein Schmäh, der sich schon zu oft, zu lang erzählt wurde und die ganzen Epigonen-Bands, die dann gekommen sind, die sich genauso angezogen und genauso geredet haben wie die Beatles, die haben das natürlich alles verwässert und die Beatles haben dann einfach sich ins Studio zurückgezogen und coole Musik gemacht und sind nicht nur gleich groß geblieben, sondern sogar noch gewachsen. Vor allem künstlerisch, aber kommerziell mindestens gleich groß geblieben. Ich würde jetzt Wander prophezeien, dass sowas im deutschsprachigen Rahmen natürlich auch möglich ist für diese Band. Aber wie gesagt, ich bin nicht mehr der das steuert oder der da jetzt nah dran ist, um das hundertprozentig konfirmen zu können.
Du warst nah dran beim ersten Hype, du hast es angesprochen, also als noch gezogen hat mit dem Schmäh und dann Titel halt der Musikexpress, die Austropop-Sensation. Ne? Cool. Was hast du denn gedacht bei dem Cover? Also da, man sieht den Sänger, der so eine, ich glaube, der hat eine Chick in so eine Eiskugel
reingesteckt.
Mhm, ja. Und du liest dann Austropop-Sensation, denkst du, oh Leute, ihr habt es irgendwie nicht verstanden? Oder?
Nein, also wie gesagt, es war ja damals, der Schmäh war der Schmäh. Also das war okay, das war eigentlich auch so geplant, dass wir damals war es noch ein Bonus, wie gesagt, ich glaube, es wird dann, wenn man es zu lange drauf herum hatte, ein Malus. Damals war dieser Austro-Bonus auch eine Art Exoten-Bonus, der uns genutzt hat, um uns abzusetzen von eventuell, falls es eine deutsche Band gegeben haben sollte, die eine ähnliche Taktik gemacht hätte, was es eh nicht gab, aber wir haben allein dadurch schon mehr Profil gehabt. Also wir haben die Deutschen, die jetzt die jahrelang nicht über österreichische Musik, weil es die nicht gegeben hat, schreiben konnten, hatten dann auf einmal, anstatt jetzt die 10. Band aus Karl-Marx-Stadt, die 5. Kraftclub rauszuholen oder Hamburger Schule oder was auch immer, so, in Wien ist was los. Wir haben unseren Außenreporter so und so nach Wien geschickt, um dem Lokalkolorit auf den Zahn zu spüren. Also da gab es ja hunderte solcher Geschichten, so Home-Stories aus Wien, wie aufregend Wien ist. Du lebst jetzt seit Jahren schon in Wien, du weißt natürlich, dass das sehr viel Bullshit ist. Natürlich hat es einen wahren Kern und deswegen muss man sich jetzt nicht schämen, wir haben nicht gelogen, wir haben einfach nur, so wie Swinging London halt. Swinging London war ja keine Lüge, aber natürlich war nicht im Jahr 1966 in London jeder Schuster und jeder Bauarbeiter hat nicht daran partizipiert, sondern die haben einfach ihr ganz normales Leben gelebt, sondern ein paar Verrückte haben halt dieses coole Swinging London Gefühl gehabt. Und so war es in Wien halt jetzt auch die letzten 2 Jahre und jetzt ebbt das ab. Und beruhigt sich, aber damals zu der Zeit war es erstens total legitim, das zu machen. Es war klug, aus Management-Sicht und aus künstlerischer Sicht der Bands, sich so zu positionieren. Im Jahr 2017 wird jetzt, wenn eine österreichische Band kommt, wird jetzt niemand mehr ein Cover machen, so der Austropop ist back. Das wäre irgendwie, für junge Bands müsste jetzt das nächste Narrativ kommen. Also wenn es jetzt eine Band aus Wien wäre, eine Band, die groß werden kann oder will, dann kann die groß werden, aber sie muss sich einen anderen Aufhänger suchen. Wir haben halt den coolsten Aufhänger halt mal besetzt. Jetzt müssen die wieder 20 Jahre warten, bis dann die dritte Austropop-Welle kommt. Aber der Falco wiederum ist ja auch, war auch eine Gegenreaktion auf die erste Austropop-Welle. Das ist halt, es wird ja dann alles so im Retrospekt, wenn mit der Verklärung, mit der Nostalgie, mit der Vereinnahmung, mit der Rückwirkenden, wird ja alles in einen Topf geworfen und umgerührt und jetzt ist Falco halt auch eine Austropop-Legende. Aber Falco ist ja Anfang der 80er Jahre ausgezogen, um diese erste Austropop-Welle eigentlich total zu negieren. Und da liegt die Chance, also um den Bogen zu spannen, darin könnte die Chance einer Band, die jetzt neu rauskommt aus Österreich und die super ist, die Qualität hat, liegen, sich als die Negation davon zu begreifen, wenn es natürlich auch passt wiederum zu dem Image. Also muss natürlich auch immer dann passen zu der Band, wie sie ist. Also mit Image meine ich auch, wie sie ist. Und nicht etwas, was man sich ausgedacht hat. Für mich ist ein Image nicht etwas, ist eben keine Lüge, die man sich ausdenkt, sondern man nimmt die Wahrheit und findet einen Weg, das interessant zu machen für die Leute. Und Falco war ja eigentlich eine Reaktion auf die Schnitzelfresser-Musik, auf die Lagerfeuer, wir spielen Bob Dylan nach, weil wir nicht mehr auf der Gitarre können und singen lustige Lieder im Wiener Dialekt. Das war super, hat für Mitte der 70er Jahre super funktioniert für Danzer und Ambros. Aber Falco war natürlich das exakte Gegenteil davon und wollte auch mit den kurzen Haaren und dem Yuppie-Look. Falco war ja nicht wirklich ein Yuppie, das war ja auch man muss sich ja nur Interviews anhören, das war ein extrem links denkender und linksliberaler Mensch, aber er hat das bewusst gemacht, um sich abzugrenzen von dieser, weil die Hippies, die Hippie-Tour, die Bob Dylan-Tour von einem Ambros, die war dann Ende der 70er, wie Falco angefangen hat, eigentlich schon das Establishment und ein cooler Pop und noch dazu ein New Wave-punkiger Pop wie Falco, kann ja nur sich als Reaktion auf das Establishment begreifen. Mhm. Deswegen hat er das gemacht, diesen Kotzbrocken gespielt.
Wir müssen das nochmal so ein bisschen sortieren, also Austropop. Wenn wir über Austropop reden, historisch, erste Welle, verbunden mit Namen wie Georg Danzer, Wolfgang Ambros natürlich. Was war das für dich damals, als du das erste Mal das gehört hast? Weil du hast ja gesagt, dass du damit eigentlich nichts anfangen konntest, oder?
Hat mir nichts bedeutet. Aber es war halt so, es ist halt so im kollektiven Bewusstsein jedes Österreichers, der in den frühen 80ern geboren wurde oder danach geboren wurde, einfach drinnen. Also das ist so wie Muttermilch, das ist so, Ich weiß nicht, ob es in Deutschland ein Pendant dazu gibt. Ich glaube nicht, weil sowas wie Udo Lindenberg ist kleiner in Deutschland als Ambros in Österreich. Also eure Leute, ich glaube, das hängt doch mit der Nazi-Schuldgeschichte, dass ihr euch im Gegensatz zu uns besser aufgearbeitet habt. Ihr folgt nicht mehr so Leuten, die ihr zu Legenden erhebt, weil ihr so eine begründete Angst davor habt, irgendwie jemanden auf den Leim zu gehen. Wir Österreicher, wir haben mit dem Zweiten Weltkrieg irgendwie sozusagen unseren Frieden geschlossen, sondern wir haben da ein sehr seltsames Verhältnis dazu. Und deswegen haben wir überhaupt kein Problem damit, Leute zu Nationalhelden zu machen. Und so Leute wie im Sport Niki Lauda oder Thomas Muster oder im Pop eben Ambros und auch Falco, was ja echt absurd ist bei ihm, die sind nicht nur Popstars oder Sportstars, das sind Nationalhelden irgendwie. Und deswegen, ob ich es will oder nicht, kannte ich, wie ich 5 Jahre alt war, im Prinzip jeden Hit von Ambros auswendig eigentlich. Aber es war nie meine Musik in dem Sinn. Das hat mir dann später ein bisschen mehr bedeutet, wie ich dann über Nino aus Wien mich quasi damit beschäftigen musste, weil eben Journalisten dauernd den Nino mit Ambros verglichen haben. Dann habe ich mir mit anderen Ohren angehört ein bisschen und mir gedacht, das war zu deren Zeit das, was wir jetzt machen, ein bisschen. Natürlich, man kann nie Äpfel mit Birnen vergleichen, aber ich habe ein bisschen mehr die Coolness darin gesehen, in den frühen Ambros-Sachen, wo es halt vor ihm ja auch gar nichts gab. Also für mich hat es als Teenager oder so ein bisschen altbacken geklungen, weil für mich Oasis einfach wilder und existenzialistischer und einfach, das ist mir mehr eingefahren. Das hat mehr mit mir zu tun gehabt, obwohl es geografisch viel weiter entfernt war als Ambros. Aber wenn ich Ambros jetzt sozusagen als Historiker damit höre, so 1972, es gab eigentlich keinen österreichischen Pop und der hat dann einfach für diese Zeit eigentlich coole, zeitgemäß klingende Sachen gemacht mit Wiener Dialekt, und dann kann ich das respektieren. Also ich habe viel mehr Respekt in den letzten 10 Jahren, seit ich selber in diesem Geschäft arbeite, für diese alten Austropop-Größen als davor, wo ich eher die Nase gerümpft habe. Aber privat anhören will ich es mir immer noch nicht. Also es ist nicht
zum Beispiel. Auch nicht, wenn der Nino macht ja zusammen mit Ernst Molden zum Beispiel.
Das ist die Platte von Nino, die er mit Molden gemacht hat, wo er Coverversionen von Austropop-Klassikern, unter anderem Ambros und so, gemacht hat. Das ist die Platte von Nino aus Wien, die ich mir am seltensten angehört habe und die mich am wenigsten interessiert. Nichts gegen die Platte, die ist sicher gut, aber ohne, und der Nino weiß auch, dass ich das nicht böse meine, aber es ist einfach nicht meine Musik, aber es ist okay. Also die Platte ist auch die einzige von Nino aus Wien, die nicht auf Probleme Records erschienen ist, die ist auf Monkey erschienen.
So, und danach kommt, du hast gesagt, Falco ist so eine Gegenreaktion.
Ist meine Interpretation, also ich erhebe jetzt nicht den Anspruch der Allwissenheit.
Toll, das klang so gut, die These.
Naja, These, aber nicht Gebot.
Falco wäre in diesem Jahr im Februar 60 geworden. Es gab dann nochmal Dokus im Fernsehen und so, also wurde nochmal groß gefahren sozusagen. Was hast du so von Falco mitgenommen? War das eher schon so dein Ding?
Eher, ja, war auf jeden Fall eher mein Ding. Also da habe ich eben mehr so dieses Punk, Rock'n'Roll, Rebellenhafte gespürt, eben weil er die Kotzbrocken und Yuppie und Anzugtragen Haftigkeit als eine Art Provokation eigentlich eingesetzt hat. Was lustig ist, weil er ist natürlich auch spätestens durch seinen Tod, wie das ja immer ist mit Leuten, die dann verklärt werden, zu einem Nationalheiligen in Österreich geworden. Aber er wurde ja eigentlich ziemlich angefeindet, solange, also ich kann mich noch gut erinnern, wie er gelebt hat. Man konnte damals gut Geld verdienen als Falco-Impersonator, der sich einfach lustig gemacht hat über ihn. Und heute ist das total, wäre das ein Sakrileg fast schon, habe ich das Gefühl, in vielen Kreisen in Österreich. Also das Ambivalente an der Figur gefällt mir schon, muss ich sagen. Musikalisch war ein bisschen ein One-Hit-Wonder, also international auf jeden Fall. Auch das hört man in Österreich nicht gerne. Also er wird so dargestellt, wie wenn er ein richtiger Pop-Weltstar gewesen wäre, so wie Madonna oder Prince oder Michael Jackson. Aber die Wahrheit ist, er hatte einen Nummer 1-Hit und danach nur noch im internationalen Markt relativ gefloppte Geschichten eigentlich, Deutschland ausgenommen. Im deutschsprachigen Raum ist es natürlich sehr lang gut gelaufen, aber auch da zu Lebzeiten noch extrem bergab gegangen. Also aus kommerzieller Hitsicht wird er total verklärt, aber dadurch, dass ich eh nicht so jetzt an Verkaufszahlen interessiert bin, sondern mehr so ein Nerd bin, der sich künstlerisch an Musik halt annähert, war mir das eh scheißegal, ob er jetzt Hits hat oder nicht. Aber ich finde es halt lustig, dass jetzt so dargestellt wird, er wäre von Hit zu Hit geritten und so. Dabei war das ja ein fürchterlicher Weg, ein sehr langer Weg, ein kurzer Weg nach oben und ein sehr langer Weg nach unten eigentlich, seine Karriere. Aber künstlerisch, ich finde, ich finde, die ersten zwei Alben sind Meisterwerke. Das dritte Album ist sehr, sehr gut. Und danach ist auf jedem Album sind ein bis zwei gute Lieder halt oben. Und das ist mehr als fast jeder andere Popkünstler aus Österreich oder überhaupt aus dem deutschsprachigen Raum behaupten kann von sich. Also sehr viel Qualität da, aber er hat, glaube ich, nicht alles aus seinem Potenzial gemacht. Das ist, glaube ich, ein bisschen das Drama bei ihm. Ich glaube, dass der Alkohol nicht gerade sein bester Freund war. Leute reden halt immer von Drogen, aber ich glaube, dass Alkohol viel schlimmer für so Leute wie Falco war.
Schlechter als Koks zum Beispiel.
Ich glaube schon, also keine Werbung für Koks oder so, aber kurzfristig macht der Koks eher leistungsfähiger als Künstler, würde ich mal sagen. Langfristig natürlich auch nicht, aber ich glaube, der Alk ist es generell. Also man hat, jeder Wiener kennt, wen der Falco kannte. Ich meine, es stimmt dann meistens nur bei jedem Zweiten, aber beim Bar wird es schon stimmen. Also man kennt so viele Geschichten von Leuten, die angeblich mit Falco zu tun hatten. Und das zieht sich dann doch durch diese, vor allem die glaubwürdigeren Erzählungen, dass Alkohol sein Problem war. Dass er dann halt im negativen Sinne ein ganz anderer Mensch wurde.
Lassen wir das.
Nicht über die Toten schlecht reden.
Genau. Gehen wir mal in die Gegenwart. Also wir haben also die, weiß ich nicht, dritte, vierte, fünfte Austropop-Welle, wie auch immer man das datieren will. Also als ich groß geworden bin, mein Vater hat gespielt EAV, wusste ich, das sind
die finde ich cool. Die
wirklich? Find ich cool. Erste allgemeine Verunsicherung.
Also die habe ich ganz vergessen, oder die haben wir jetzt alle, die haben wir jetzt gar nicht so in diesem, also ich hatte sie jetzt gar nicht in diesem Kanon drin. Ich glaube, als Deutscher tut man einfach mehr in den Topf reinwerfen und was auch legitim ist. Also man hat einfach den durch den größeren Abstand vielleicht auch den realistischeren Blick auf das Ganze. Ich hätte jetzt gar nicht so Austropop ERV jetzt gar nicht so. Aber ich liebe die ERV eigentlich. Also ich finde sie sehr lustig. Ich mag eigentlich Musik, die lustig sein will, mag ich eigentlich nicht. Aber die ERV aus irgendeinem Grund schon. Vielleicht auch, weil sie ihre größte Zeit hatten, sie, wie ich gerade im Kindergarten war. Und das ist Musik, selbst wenn man die Anspielungen noch nicht versteht, die selbst für ein Kindergartenkind sehr lustig ist. Also man hat so positive Erinnerungen als 4-5-Jähriger, wo man ERV-Lieder gehört hat. Und das Coole daran ist, im Gegensatz zu David Hasselhoff, der dann schlecht gealtert ist musikalisch, kann ich es mir 20 Jahre später immer noch anhören und jetzt eine zweite Ebene darin erkennen, wo ich sage, die Nummern waren ja echt gut. Wohingegen I'm Looking for Freedom jetzt nicht mehr so gut klingt wie früher.
Also bei mir gehört das so in eine Reihe mit, du sagst das auch richtig, Kindergartenzeit, ne? Klaus und Klaus, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich sagen die dir nichts. Klingelingeling, hier kommt der Eiermann.
Ah doch, das sagt man.
Oder an der Nordseeküste. Ja. Das ist
der Eiermann, den kenne ich
noch. Ja. Das ist so, irgendwie gehört die ERV da für mich mit rein, obwohl ich auch in Retrospekt sagen muss, dass die wahrscheinlich schon noch ein bisschen sophisticated waren.
Hey, nichts gegen den Eiermann. Der bringt die Eier.
Als ich dann größer geworden bin, habe ich halt auch Indie gehört. Dann waren so aus Österreich für mich Japanik, Kreisky, ja. Diejenigen. Also ja, eher so, wie würde man es nennen, Diskurspop wahrscheinlich.
Ja, oder schwierige Leute, die schwierig, die grantig sind. Also in Deutschland würde man es Diskurspop nennen. Ich würde, niemand ist auf die Idee gekommen, wenn ich ein Musikjournalist gewesen wäre, hätte ich diese Welle mit Kreisky und Japanik Grantpop genannt oder so. Weil das Diskurs ist zu hamburgerisch, aber es ist so, mit Dingen nicht zufrieden sein, Pop, würde ich sagen. Was cool ist, das war echt wichtig, diese Welle war wichtig. Ja.
Wofür war das wichtig?
Ja, es war eine wichtige Phase, weil das eine Art von Vorreiterrolle war oder Vorreiterwelle war für Dinge, die unmittelbar danach gekommen sind, was dann eben die ersten Dinge waren, die ich gemacht habe. Also ich glaube, die ersten Platten von Japanik werden so 2004, 5, 6 erschienen sein. Kreisky ähnlich, ein bisschen später, vielleicht auch 2006 oder so. Und mein Label habe ich 2006, 2007 gegründet. Ninos Wiens erstes Album ist 2008 erschienen. Wir waren eigentlich gar nicht die Ersten, was ja eben oft so gesagt wird, dass das mit meinen Geschichten das alles begonnen hat, sondern es gab eben doch dann diese zwei, vielleicht auch noch mehrere Bands, die uns jetzt nicht jetzt sofort eingefallen sind. Aber Japanik, Kreisky waren tatsächlich schon mit ein, zwei Alben vor Ninos Wien und allen Dingen, die ich gemacht habe, schon da. So, und der Nino hat das schon, also Kreisky weniger, aber Japanik hat den Nino schon, wie ich ihn kennengelernt habe, ziemlich gefallen. Also ich würde nicht sagen, es hat ihn direkt beeinflusst, später dann lustigerweise bei anderen Alben, aber bei den frühen Alben noch gar nicht. Aber es war schon so ein bisschen in unseren frühen Gesprächen so dieses Thema so, ja, da gibt es ja diese eine, es gibt nur Scheiße in Österreich, aber es gibt diese eine Band, gerade Japanik. Also er hat immer wieder so gesagt, das ist die eine Band, die sieht er so als Konkurrenz. Also wenn er groß werden sollte mit seiner Musik, dann ist das seine Konkurrenz. Was ja lustig ist, weil wenn man dann die Leute kennenlernt, hat er sie nicht, also von dem Moment an, wo sie kennengelernt hat, hat er sie nicht mehr als Konkurrenz gesehen, sondern es war eine freundschaftlich, es hat sich eine Freundschaft entwickelt. Aber so in diesem, in dieser Phase, wo man selber starten will, war das so, das sind die einen, die es außer uns gibt. Wir müssen, auf die müssen wir aufpassen. Das war so ein bisschen so am Anfang die Stimmung. Also so gesehen haben wir Japanik sehr ernst genommen und waren auch Privatfans davon eigentlich. Und nehmen an, bei Nino immer noch und bei mir auch immer noch. Also.
Die singen alle Deutsch und du findest es trotzdem cool, obwohl du vorher irgendwie gesagt hast, England ist das Ding und
nee, englischsprachige Bands. Weil ich ja da genau in der Phase ja war, mein Label zu gründen und wie gesagt, diese Analyse, also das soll jetzt nicht so am Reißbrett wirtschaftlich Analyse, sondern eine Analyse mit dem Herzen, nennen wir es so, diese Analyse mit dem Herzen gemacht habe, was ist relevant, was könnte Leute interessieren, wo könnte die substanzielle Qualität im österreichischen Pop liegen. Da musste ich einfach trennen zwischen meinem persönlichen Fan-Ich, was die Beatles und Oasis und ähnlich gelagerte Bands mag, und dem Ich, das sagt, was wäre jetzt das Beste für die österreichische Musikszene. Und dann war Japanik so eine Band. Also privat die Platten gekauft hatte ich mir nicht von Japanik. Es war einfach nur eine Band, die in FM4 lief, wo ich dachte, okay, die machen etwas, was wir jetzt mit Nino und so auch probieren werden in Kürze. Respekt. Und ich glaube, ich habe bis heute keine Platte von Japanik gekauft, weil mittlerweile kriege ich sie geschenkt und so. Also von dem her habe ich die österreichische Musikwirtschaft nie aktiv unterstützt durch Plattenkäufe eigentlich mein ganzes Leben lang. Außer, um wieder den Kreis ein bisschen zurückzuführen, Junge Römer von Falco habe ich mir mal gekauft, wie ich so 14, 15 war. Aber sonst habe ich mir nie Platten aus Österreich gekauft.
Wenn wir jetzt mal in die Gegenwart gehen, also wir wollten ja so ein bisschen die verschiedenen Etappen durchgehen, dann reden wir ja bei der neuen Austropop-Welle, wenn wir sie immer noch neu nennen wollen. Du hast gesagt, eigentlich ist die Zeit auch schon wieder vorbei.
Ja, aber
wir
sie überhaupt Austropop-Welle nennen wollen.
Naja, gut. Also wir reden nicht nur über Wanda, die waren, glaube ich, auf Platz 5 in den deutschen Charts zum Beispiel. Wir reden nicht nur über Bilderbuch, die mit Magic Life...
Die nicht auf Platz 5 waren.
Nein,
die waren Nummer 1 in Österreich waren mit ihrem neuen Album.
Richtig. Findest du das eigentlich, gibt es eigentlich immer noch die, ich weiß, du bist nicht mehr der Manager, aber bist du Schluss gemacht hast als Manager von Wanda eigentlich die Doktrin, dass Wanda und Bilderbuch nicht zusammen auf einem Festival auftreten?
Ja, die gab's. Jetzt bin ich nicht mehr der Manager von Wanda und was passiert? In wenigen Wochen ist das Frequency und beide Bands sind zusammen auf einer Bühne. Also da sieht man schon,
alles geht
die Dinge runter. Ändern sich. Das kann ja cool sein. Ich rede da niemanden, ich werde nicht negativ über irgendetwas da.
Ich habe im Vorgespräch mit dem Elias Nadmesnik vom Kurier geredet und habe ihn am Ende gefragt, ob er eher Wanda oder eher Bilderbuch-Typ ist. Und er hat gesagt, beides. Geht das überhaupt?
Sicher geht's. Für mich geht's nicht, aber gibt's sicher. Es gibt ja alles. Es gibt auch Leute, die Spaghetti mit Sauerkraut essen. Also es gibt ja verrücktesten Menschen. Also von dem her geht das natürlich, ja.
So, und wie ich sagen wollte, wir reden nicht nur über Wanda, Bilderbuch, sondern natürlich, wenn es um Erfolg geht, reden wir über Seiler und Speer, Harmkunst. Ist ja auch ein bisschen mundartlich und irgendwie.
Ja, also wie erst im Gespräch wahrscheinlich schon herausgeht, das ist halt nicht Musik, die mich persönlich interessiert. Aber ich habe Respekt vor. Also ich finde, dass der Fritz heißt, der Manager von denen, eine unglaubliche Leistung gemacht hat, dass er das so groß gemacht hat. Ich meine, das ist. Also wenn man alle Bilderbuch- und Wanderalben zusammenzählt, haben wahrscheinlich das Seiler und Speer-Album mehr verkauft in Österreich, weil das sind jetzt 8-fach Platin oder so, das ist eigentlich krank. Also von dem Erfolg, riesen Respekt, aber wie gesagt, privat, ich bin jetzt nicht so ein Mensch, ich bin nicht so ein materialistischer, kapitalistischer Mensch, schon gar nicht als Musikfan, dass mich das jetzt beeindruckt so sehr, dass ich dann die Musik deswegen mag. Also es muss mir nicht alles gefallen, aber ich für das, was sie machen, machen sie anscheinend für ihr Publikum sehr gut, sonst wären sie nicht da, wo sie sind. Also dafür Respekt.
Und das gilt dann also auch für Andreas Gabalier, der sozusagen der, wir müssen das mal so sagen, wenn wir darüber reden, Exportschlager österreichischer Pop, dann ist er der Mann, Mountain Man 2015, Platz 1 in Deutschland.
Gilt dasselbe wie für Seiler und Speer. Respekt für die Leistung von ihm und seinem Management und seinem Team, das so groß zu machen, aber ich sag, die Musik muss mir nicht gefallen.
So, und der Typ selber, Andreas Gabalier, wir haben darüber geredet, Wanda sind authentisch, ne? Du hast irgendwie gespürt, so das, was die singen, das kommt, das passt.
So. Also authentisch, damit meine ich einfach immer nur, dass das Image, das angepeilt ist, das man versucht zu achieven, das, was in den Köpfen der Leute passieren soll, relativ übereinstimmend ist mit, wie die Leute wirklich drauf sind. Und ist das höher würde ich den Begriff Authentizität jetzt nicht hängen. Also ich würde ihn jetzt nicht so als ein echter Mann, der in den Wald geht und einen Baum fällt. Also diese Art von Authentizität finde ich dumm und naiv zu glauben, dass das der heilige Gral sein soll. Also es ist natürlich ein artifizielles Pop-Produkt, aber innerhalb dessen ist es stimmig. Es ist einfach stimmig, die Personen und die Musik muss stimmig sein. Das merkt sonst der Käufer.
Und Andreas Gavier, ist der stimmig?
Ja, natürlich. Also der ist in dem, was er will und die Leute, die er erreichen will und auch erreicht, muss er stimmig sein, sonst wäre es nicht so groß. Auch da, Respekt. Ich kenne auch den Walter Eggler, ich weiß nicht, ob er sein Manager oder also jemand, der sehr, sehr federführend in der Karriere von Andreas Gavalier ist. Also Andreas Gavalier kenne ich nicht persönlich, aber diesen Walter im Hintergrund kenne ich persönlich und das ist ein super Typ. Also es gibt so wenige Leute im österreichischen Musikgeschäft, wo ich das Gefühl habe, ich kann oder ich will von denen lernen oder sie haben überhaupt Kompetenz in dem, was sie machen. Und der Walter ist ganz oben eigentlich. Schon top. Top-Mann. Aber trotzdem, die Musik muss mir nicht gefallen. Ja. Und das, was Andreas Gavalier in Interviews sagt, muss mir auch nicht gefallen. Aber es muss niemandem irgendwas, was irgendwer sagt, gefallen. Es ist egal. Also ich bin ein totaler Feind von diesem Meinungsfaschismus, dass man sagt, oh, der hat eine andere Meinung wie ich zu bestimmten Fragen. Deswegen kann ich ihn nicht... Scheiße. Deswegen kann ich ihn nicht respektieren. Aber ich kann ihn respektieren, weil ich nicht mit ihm persönlich auf ein Bier gehen muss und mich über Politik unterhalte. Und wenn ich es machen würde, würde ich vielleicht drauf kommen, dass er vielleicht eh nicht so ist, wie die Medien ihn darstellen. Also von dem her würde ich mir nie ein abfälliges Urteil über dieses hochgekochte wie tickt Andreas Gavalier Thema machen. Würde ich
rauslassen. Aber er trägt ja seine Meinung ziemlich offensiv
in die Welt, oder? Also darf er auch. So wie Linke sagen dürfen, dass sie für das Frauenvolksbegehren sind, wie zum Beispiel ich, darf er sagen, dass Frauen an den Herd gehören. Ich weiß nicht, ob er es wirklich gesagt hat, aber so, es wird ihm halt immer nachgesagt, dass er derartige Position vertritt. Also ich würde ihn jetzt nicht an die Wand stellen dafür, dass er seine Meinung äußert, auch wenn es nicht meine ist.
Ja, aber an die Wand stellen, ne? Ich habe immer so ein Problem damit, wenn man so tut, als ob Leute, die sowieso die größte Bühne haben überhaupt, also ich meine, wenn er will, dann macht die Krone ein Zwei-Seiten-Interview mit ihm und fragt ihn nur so Gefälligkeitsquatsch. Wenn die dann so rumjammern und sagen, ja, ich darf ja nichts mehr sagen, da habe ich ein Riesenproblem mit, weil natürlich darf dieser Mensch alles sagen.
Hat er das gesagt? Das weiß ich nicht. Also, ich verfolge ihn nicht so, weil mich, wie gesagt, seine Musik und seine Meinungen nicht so interessieren, weil es eben nicht meine Musik und nicht meine Meinungen sind. Aber und deswegen erlaube ich mir halt, wenn das, was du sagst, stimmt, dann ist es natürlich, wird es natürlich ein komisches Licht auf ihn. Aber ich bin kein Experte bei den Dingen, die er sagt oder vertritt. Alles, was ich weiß, ist, dass ich vermute, dass ich extrem gegenteilige Positionen zu fast allen Walks of Life habe, wie er. Aber das, wie gesagt, es ist, ich hasse nichts mehr als diese Hexenjagd-Mentalität, gerade auch im Pop-Diskurs zur Zeit. Also das ist...
Ja, aber du hattest ja mit Wanda einen ähnlichen Fall, und zwar im Video zu Bussi Baby, glaube ich, korrigier mich, aber hat Ronja von Rönne mitgespielt damals. Voll. Irgendwie, weiß ich nicht, was man nennt das ja Shitstorm, aber ich würde sagen, es gab eine Diskussion um einen Artikel von ihr, wo ihr gesagt hat, irgendwie Feministen, das sagt mir alles nichts, ja. Und heute ist das doch alles ganz anders und so, und das haben viele für naiv gehalten, ja. Dies, das, so. Und ihr macht halt ihr macht genau das, nämlich stellt sie so als Sexobjekt dar und so. Und
ich finde nicht, dass das im Video so dargestellt wurde.
Ich glaube, der Sänger von Wanda ist zwischen ihren Schenkeln verschwunden. Also
nicht zwischen ihren, sondern das war eine 10 Meter hohe Skulptur ihrer Schenkel.
Also. Okay, wie auch immer, aber es war schon
Mittelfinger. Er ist in ihrer Vagina verschwunden.
Es war schon
ein
Mittelfinger.
In ihrer 10 Meter hohen Vagina verschwunden.
Es war ein Mittelfinger in Richtung solcher Leute, die... Wie du sagen würdest, Hexenjäger.
Oder? Nein, also was man darf die Dinge nicht miteinander verwechseln, weil ein Musikvideo, wir denken uns ja nicht die Musikvideos aus, das sind die verrückten Drogentrip-induzierten Vorstellungen des Videoregisseurs und die Band wird dann einfach von einer Ecke in die andere gescheucht und erst wenn das Ding dann zusammengeschnitten ist, sieht man so, oh, okay, ich verschwinde hier hinter Schenkeln, die ich vorher gar nicht gesehen habe im Studio. Also es ist ja nicht so, dass wir hier eine Botschaft mit einem Video ausgesendet haben. Ich glaube, wir sind hinter dem Video gestanden alle. Wir haben uns ein bisschen aufgeregt, dass es so falsch verstanden wurde. Und deswegen, dann nimmt man halt so eine kämpferische Position und sagt so, was redet ihr da für ein Blödsinn? Aber gleichzeitig, wir waren ja nicht die, die sich das Video ausgedacht haben.
Ja gut, aber letztlich nehmt ihr das ja ab, ne?
Also ja, natürlich nehmen wir es ab, weil wir nichts daran erkannt haben. Also man muss einfach differenzieren zwischen, es war nicht unsere Idee, aber wir haben nichts... Wir haben nichts Anstößiges an der dann umgesetzten, aber nicht von uns ausgedachten Idee gefunden. Vielleicht waren wir da auch naiv und vielleicht haben wir es einfach falsch interpretiert, weil wir nicht, also der Marco hat es dann, der Sänger von Wanda hat es dann eigentlich so interpretiert, dass er gemeint hat, der Regisseur wollte dadurch symbolisieren, dass der Marco in den Leib einer Mutter, in den Uterus wieder zurück verschwindet und dass es, keine Ahnung, also das ist jetzt auch wieder 3 Jahre her und ich rede jetzt, was andere Leute gesagt haben über 3 Ecken, aber dass die Interpretation jetzt gar keine sexuelle war, sondern dass es eher darum ging, in den geborgenen Uterus der Mutter, also eher so ein tiefen psychologischer Psychedelik-Shit, also etwas, was man sich nach 10 Gläsern MDMA wahrscheinlich ausdenkt, was gut sein kann bei diesen Leuten, aber also wie du es wieder richtig sagst, abgenommen haben, haben wir die Tragweite nicht gesehen. Dann, wie die Kritik gekommen ist, haben wir natürlich es mit den Augen gesehen und natürlich haben wir dann gesagt, okay, vielleicht haben diese Leute einen Punkt, man könnte es so sehen wollen, aber hey, wir sind eine Rock'n'Roll-Band, die ganze Maske, alles, was wir aufgebaut haben, würde in dem Moment fallen, wo wir uns entschuldigen für so etwas. Das geht einfach nicht. Es war einfach klar, dass wir da relativ kommentarlos durchtauchen. Wir haben auch nicht dagegen geredet in Interviews, wir haben einfach eigentlich gar nichts gesagt und wollten damit auch eigentlich, glaube ich, zeigen, Kunst steht für sich und jeder darf, wir haben ja auch nicht so arg widersprochen, jeder darf darin reinlesen, was er will. Aber wie gesagt, Stichwort Hexenjagd, niemand darf uns sagen, das ist das, was ihr euch dabei gedacht habt und deswegen seid ihr böse Menschen, weil es sind 100 Leute in so ein Videodreh involviert, es hat nicht jeder dasselbe gedacht und ich persönlich glaube bis heute nicht, dass der Regisseur so etwas gedacht hat dabei. Und ich finde nicht, dass man die Ronja als Sexobjekt in diesem Video hat, weil, also jedes, 90% aller Videos, die ich mir anschaue, da sieht man Mädchen in Bikinis oder weniger herumhüpfen und den Hintern wackeln. Und hier sieht man eigentlich eine relativ züchtig gekleidete, emanzipierte, auch wenn sie einen Artikel dagegen geschrieben hat, angeblich, Frau in einem Bett liegen und nichts Sexuelles machen eigentlich. Also es passiert nichts Sexuelles. Sie liegt so in einem Bett, aber sie macht nichts Sexuelles. Sie liegt einfach nur in einem Bett.
Ja, okay, aber der Unterschied ist natürlich, dass, keine Ahnung, Jennifer Lopez, als sie damals das Video mit ihrem Hintern auf der Yacht und Ben Affleck da gemacht hat, wie nicht 3 Monate vorher in so eine Debatte verwickelt war. Ne? Also das.
Ja, aber gut, das sind ja dann, da laufen ja die Zeitströme, die laufen ja nichts. Input und Output ist ja was anderes. Also wenn man eine Platte aufnimmt oder ein Video dreht, dann hat man ja einen riesen Vorlauf. Also die Debatte ist gekommen, während wir quasi schon im Dreh, also es war ja nicht so, die Debatte war und dann, oh, und jetzt machen wir ein Video deswegen. Also es war ja relativ zeitgleich. Natürlich, genau weil es zeitgleich war, also es hat die Debatte eigentlich, das Video hat die Debatte um Ronja befördert eigentlich, aber das ist ja auch schon der Beweis dafür, dass das Video keine Reaktion auf die Debatte war, weil das eigentlich alles der Shitstorm, wenn man das so nennen will, gleichzeitig eigentlich entstanden ist. Aber wie gesagt, es liegt mir ja jetzt fern, mit 2 Jahren Abstand und auch als Ex-Manager der Band jetzt erstens die Band zu verteidigen, zweitens in dieser Debatte eine Position einzunehmen, dass wir im Recht waren oder im Recht sind. Das kann jeder sehen, wie er will. Ich kann nur, und man kann mir glauben oder nicht glauben, ich wünsche mir, dass mir möglichst viele Leute glauben, ich kann nur sagen, für meinen Teil, ich habe keine von den unterstellten Absichten gehabt in dem Moment, wo ich es, wie soll ich sagen, abgenommen habe. Weil mehr war es ja nicht. Von Seite der Band und des Managers abnehmen. Das ist, wenn man ein 50.000-Euro-Video gedreht hat, dann wird man nicht sagen, wegen sowas dann, oh Gott, wir müssen das nochmal, also es war dann irgendwie so, wir müssen es abnehmen irgendwie auch. Und dann hat man irgendwie an andere Dinge gedacht. Ich hab eher gedacht, beim Abnehmen eher daran gedacht, okay, dieser scheiß Kulisse, da hat 20.000 gekostet, die 10.000, die 5.000. Verdammt, das waren meine Gedanken beim Abnehmen. Und natürlich ist man dann natürlich nicht so, dann achtet man vielleicht nicht so auf die Metaebene. Es könnte ein Fehler gewesen sein, aber ehrlich gesagt, nein, natürlich war es kein Fehler, weil auf lange Sicht haben wir daraus profitiert und das kann eine Lehre sein für alle Leute, die vielleicht auch so Medienwissenschaft studieren oder die sich mit Shitstormen beschäftigen wollen. am Ende schadet es meistens gar nicht denen, denen geschadet werden soll. Oft nützt es auch denen. Also mehr will ich dazu gar nicht sagen.
Okay, zum Abschluss, bevor uns hier die Akkubohrer und was nicht alles aus dem Regieraum verjagen. Ich habe dich gebeten, deine Top 5 Alben Österreich.
Echt? Scheiße, das habe ich ganz vergessen.
Da kommen die kriegst du auch so zustande.
Ja, ich werde es spontan zusammenstoppeln.
Also, nochmal. Also, wenn ich dich frage, ja? Du kannst auch Top 3 machen, wenn du
willst. Nein, ich accepte die Challenge.
Okay. Also, all-time favorites, österreichische Künstler.
Ich finde es so lustig, in jedem Interview, wenn ich so eine Stunde lang darüber rede, wie wenig mir österreichische Musik bedeutet, und dann die letzte Frage ist dann immer, was sind da? Also, okay. Also ich glaube tatsächlich, dass Junge Römer von Falco mein Lieblingsalbum ist, aus Österreich. Dann kommt lange nichts. Es ist halt schwierig, wenn man... Ich will ja nicht großkotzig sein und die Alben, die ich selber mit beteiligt war, nennen, aber ehrlich gesagt, ich kenne so wenig österreichische Alben. Wie gesagt, ich höre kaum österreichische Musik, ich kenne nur die aus meinem eigenen Stall und ein paar Ausnahmen halt. Also wenn ich nicht Alben von mir selber nenne, dann würden mir keine 5 einfallen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht,
komm,
ich würde Junge Römer
sagen. Bilderbuch Magic Life auf 2. Ja.
Nein, also so verzweifelt bin ich nicht. Aber ich habe Magic Life sogar einmal angehört. Das ist eine der wenigen österreichischen Alben, außer meinen eigenen, die ich mir je angehört habe. Aber, also ehrlich gesagt, für mich ist das nicht mal Musik, für mich ist das eine zufällige Aneinanderreihung von Geräuschen. Naja, aber was haben mir für Alben gefallen? Naja, ich will aber echt keine eigenen nennen, deswegen, oder von Leuten, mit denen ich zusammenarbeite. Und es wäre jetzt irgendwie total unokay, wenn ich jetzt einfach nur ein Ambros-Album, an das ich mich zufällig jetzt gerade erinnere, nennen würde. Wenn es ein Album ist, das ich mir jetzt privat nicht urgern anhören würde, einfach. Also, ich meine, ich finde, Es lebe der Zentralfriedhof, das Album von Amos, fand ich immer sehr gut, wenn ich es gehört habe, die wenigen Male. Aber dadurch, dass ich so wenig Überblick habe, was es da sonst so gibt, würde ich es nicht nominieren wollen. Dazu bin ich einer, der das Pop-Nerd-Ding zu ernst nimmt, weil bei englischen Alben würde ich jemanden, der so oberflächlich dann seine 5 lieblingsenglischen Alben bewertet, den würde ich in der Luft zerreißen irgendwie. Also von dem her tue ich mir da ganz schwer.
Ich möchte an der Stelle nur anmerken, dass da draußen jetzt, also ungefähr so einen Meter von uns, aber von einer Wand getrennt,
jetzt soll ich einen Japanik-Album nennen. Ja?
Ein Mensch von Japanik. Oben arbeitet der Geschäftspartner von Stefan gerade, der bei Naked Lunch gespielt hat. Beispiel Songs for the Exhausted, die für mich eine super Platte von Naked Lunch war.
Aber es sind ja alles persönliche Verflechtungen. Aber bei Japanik, mit denen ich ja nicht gearbeitet habe, sondern nur mit dem Side-Project von dem Herrn, der da einen Meter von uns sitzt, also denke ich, kann ich Japanik nennen, weil ich dann nicht irgendwie ego-mäßig wirke.
Aber da musst du auch
mal Ich will jetzt nennen. Ich will gerade. Ich will nicht das nennen, was alle glauben, was ich nennen werde. Alle glauben, dass ich dieses DM, KDU, Z, irgendwas Album. Mein Lieblingsalbum von Japanik ist Libertatia. Das bei, glaube ich, frühen Hardcore-Fans vielleicht gar nicht so beliebt ist, keine Ahnung, aber ich finde es großartig. Also ich finde das ein super Album. Ich würde sagen, aus der Zeit, wo ich schon gearbeitet habe in dem Bereich, von den externen Alben, also von Bands, mit denen ich nicht arbeite, ist das mein Lieblingsalbum. Also aus den Jahren 2007 bis 2017, österreichische Alben, wo ich nicht selber meine Hände im Spiel habe, ist Libertatia mein absolutes Lieblingsalbum.
Okay, und wer jetzt durch unser Gespräch angeregt mal sich was vom Nino aus Wien anhören möchte, welches Album?
Es ist so schwierig beim Nino aus Wien, weil es ist auch so ein Stimmungsding, dass man auch im Herbst gefällt mir das Nino-Album mehr, im Sommer mehr das, und oder wenn ich Kummer habe, das, oder wenn ich gut drauf bin, das. Ist ganz schwierig, aber wenn ich es jetzt in diesem Moment bestimmen müsste, machen wir doch Top 5. Nino hat so viele Alben, ich mache einfach meine Top 5 Nino-Alben in diesem Moment. Das tue ich mir viel leichter. In diesem Moment, das kann nächste Woche wieder ganz anders sein, dann würde ich sagen, Down in Alban ist mein Lieblingsalbum von Nino aus Wien. Bäume mein Zweitlieblingsalbum, Träume mein Drittlieblingsalbum, Schwunder, weil ich nicht 100% damit zufrieden bin, aber ist mein, wegen bestimmten Liedern mein Viertlieblingsalbum, und mein Fünftlieblingsalbum von Nino aus Wien ist dann der Ocelot Show.
Wunderbar, das sind doch mal schöne Hausaufgaben bis zur nächsten Ausgabe von Deutsch-Österreichische Freundschaft. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Stefan
Rietsteiner. Sehr gerne. Und danke, dass ich am Ende noch so Schleichwerbung mache. Gleich 5 Alben plagen.
Bestellen. Konnte. Sind sie alle noch bestellbar?
Außer der Nummer 1, Down in Alban, glaube ich. Das ist so eine tragische Geschichte. Also das ist das große Meisterwerk, das wahrscheinlich so auf Plattenbörsen in ein paar Jahren 1000 Euro das Stück, vor allem nach diesem Interview, kosten wird, weil wir die Original-Grafikdaten nicht mehr finden. Also um es zu repressen, fehlen uns, also man müsste alles neu aufsetzen oder keine Ahnung, wie man das macht. Bis jetzt waren die Leute zu unmotiviert, darüber nachzudenken, glaube ich, was bei Nino oft der Fall ist. Aber das ist mein Lieblingsalbum und ich glaube, das ist schon seit 5 Jahren nicht mehr nachgepresst worden. Das ist großartig. Da ist Du Arsch oben, der Durchbruch.
Also sucht es in den Plattenläden und Plattenbörsen in Deutschland oder Österreich. Viel Spaß dabei. Bis zur nächsten Folge. Nochmal danke, Stefan.
Gerne. Ciao. Ich danke. Ciao.